Wir lesen heute aus Apostelgeschichte 13, Verse 44 bis 52, die auch in eurem Zettelchen sind. Am folgenden Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die Juden die Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig. Sie widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sagten offen heraus, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Da ihr es aber von euch weist und euch damit des ewigen Lebens unwürdig erweist, nun, so wenden wir uns an die anderen Völker. Denn so hat uns der Herr geboten. Zum Licht für die Völker habe ich dich bestellt, damit du zur Rettung werdest bis an die Enden der Erde. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn, und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Und das Wort des Herrn wurde weitergetragen durch das ganze Land. Die Juden aber hetzten die angesehenen, gottesfürchtigen Frauen und die Vornehmen der Stadt auf und brachten es so weit, dass es zu einer Verfolgung von Paulus und Barnabas kam. Und man verjagte sie aus dem Gebiet. Die aber schüttelten vor ihren Augen den Staub von ihren Füßen und zogen weiter nach Ikonium. Und die Jünger wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist.
Lass uns also beten. Wir möchten bitten, Herr, nicht nur, dass du zu uns sprichst, aber dass wir einen Hunger haben nach deinem Wort, nach deiner Wahrheit, nach deiner Gegenwart, in der du zu uns sprichst. Setze diese Hunger in unseren Herzen, wir bitten dich. Und wir bitten dich, dass indem wir Zeit mit dir verbringen und von dir hören, dass unsere Herzen auch voll Freude werden. In Jesu Namen. Amen. Die Lesung eigentlich sollte ein bisschen länger sein. Es waren zwei Verse am Anfang, die nicht vorkamen, aber die werde ich dann unterwegs nachlesen, sozusagen. Es gibt ein Zitat, die in England oft als ein Zitat von Winston Churchill gilt, aber ich habe das nachgeschlagen. Und eigentlich war das ein gewisser George Santayana, ein spanischer Philosoph. Und das heißt ungefähr, übersetzt, die, die Geschichte vergessen, sind verurteilt, ihn zu wiederholen. Fair enough. Aber was ich mag bei dieser Übersetzung ist, dass ich drei die in der Reihe haben. Das finde ich irgendwie raffiniert. Die Geschichte vergessen, sind verurteilt, sie zu wiederholen. Und auf jeden Fall gibt das dieses Zitat ein Stück wieder, was Lukas in seinem zweiten Band erreichen will. Er will, dass wir von der Geschichte lernen, von der Geschichte der Urkirche. Nach seinem Verständnis ist alles, was er in Apostelgeschichte niedergeschrieben hat, die Fortführung des Werkes Christi in der Welt unter der Regie und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist es auch, der dieses Werk noch bis heute weitertreibt. Er ist in uns am Wirken. Wir haben also hier nicht nur mit Geschichtsschreibung zu tun, sondern auch mit Zukunftsvorbereitung. Er hat sie für uns heute geschrieben, damit wir wissen, wie das Leben im Dienst Christi aussieht. Damit wir wissen, wie auch wir ihm zu dienen haben. Er will, dass wir nicht nur Geschichte studieren und lernen, was damals passiert ist. Er will, dass wir davon lernen und merken, was dies für uns bedeutet. Denn die, die Geschichte vergessen, sind verurteilt, sie zu wiederholen. Das bedeutet im Grunde, die Fehler zu wiederholen, wenn man nicht die Geschichte kennt. Also, ihr wisst bestimmt, dass das Thema des zweiten Bandes, das ist wahrscheinlich in den vorherigen Predigen gesagt worden. Der Leitfaden ist in 1,8 gegeben. Ihr werdet, also in den Worten von Jesus, ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Das finden wir in diesem Text, in der Zitat aus Jesaja 49 wieder. Das ist die Zitat in Vers 47. Zum Licht für die Völker habe ich dich bestellt, damit du zur Rettung werdest bis an die Enden der Erde. Und es ist auch im Grunde da in Vers 49. Das Wort des Herrn wurde weitergetragen durch das ganze Land, nicht nur das Land Israels oder durch die römische Provinz von Palästina, sondern in die ganze Region hinein, in der sie sich befinden, hier in Asien, in heutigen Türkei. Letzte Woche habt ihr die erste Predigt von Paulus, das heißt die erste Predigt, die niedergeschrieben worden ist, das habt ihr behandelt. Habt ihr die Frage, oder habt ihr euch die Frage gestellt, warum diese Predigt? Warum zum Beispiel hat Lukas nicht die vorherige Predigt, als die in Zypern waren, für uns niedergeschrieben? Und ich denke, die Antwort muss sein, diese Predigt, die er für uns weitergegeben hat, ist eine Art Musterpredigt. Sie ist typisch für das Predigen von Paulus. Wenn wir wissen wollen, wie er normalerweise gepredigt hat und worüber er gepredigt hat, dann können wir zum Kapitel 13 hier greifen. Da lernen wir zum Beispiel, wie wir mit dem Alten Testament umzugehen haben. Er gibt uns ein Muster dafür. Ich denke, es ist ähnlich mit unserem heutigen Text. Statt einer Musterpredigt haben wir vielleicht eine Musterreaktion. Und ich habe das gerade mit Klaus vor dem Predigt besprochen, oder vor dem Gottesdienst. Das englische Wort wäre Response. Das kann man mit Antwort übersetzen, das kann man mit Reaktion. Aber weder eine noch andere bringt zusammen eigentlich oder drückt aus, was Response bedeutet auf Englisch. Das ist so eine schwierige Übersetzung. Aber ich gehe mit Musterreaktion. Vielleicht Resonanz ist auch eine Möglichkeit. Wir sehen hier die Resonanz, die eine typische Predigt von Paulus hervorruft. Und die wird uns eine Hilfe sein in unserem eigenen Leben und Dienst. Im Grunde gab es sehr geteilte Meinungen über ihn. Einige sind auf einem Spektrum zwischen interessant und begeistert. Also der Vers vor diesem Vers, den er hat, 43. Als sich die Versammlung aufgelöst hatte, folgten viele Juden und fromme Proselyten dem Paulus und dem Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und redeten ihnen zu, sich an die Gnade Gottes zu halten. Und dann 48. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Sie interessiert und sogar begeistert. Andere fühlen sich verunsichert zumindest oder sogar bedroht oder eifersüchtig. Als die Juden die Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig. Sie widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Und weiter in 50. Die Juden aber hetzten die angesehenen gottesfürchtigen Frauen und die Vornehmen der Stadt auf und brachten es so weit, dass es zu einer Verfolgung von Paulus und Barnabas kam. Und man verjagte sie aus dem Gebiet. So wird der typische Ablauf von einem missionarischen Einsatz etabliert. Sie gehen zuerst in die Synagoge und predigen zu den Juden und zu den Proselyten. Das bedeutet die Heiden, die zum Judentum übertreten sind. Einige kommen zum Glauben. Es waren immer welche, die zum Glauben gekommen sind. Wenn wir lesen hier, die Juden haben ihn abgelehnt, das waren nur welche davon. Andere haben den Glauben angenommen. Anderen verhärten sich gegen die Botschaft und treiben die Botschafter aus der Synagoge. Dann oft bleiben sie eine Weile in der Stadt. Manchmal müssen sie dann auch die Stadt verlassen. Und als Folge, dass er nicht mehr in der Synagoge predigen darf, geht Paulus zu den Heiden, zu den Nichtjuden. Und das ist alles zusammengefasst in 46. Paulus und Barnabas sagten offen heraus oder sagten mutig heraus, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Euch bedeutet da die Juden. Da ihr es aber von euch weist und euch damit des ewigen Lebens unwürdig erweist, nun, so wenden wir uns an die anderen Völker. Und ich möchte heute besonders diese Reaktion unter die Lupe nehmen, also die beiden Reaktionen unter die Lupe nehmen, unter zwei Gesichtspunkte. Also es werden zwei Hauptpunkte jeweils in zwei unterteilt. Erstmals die Voraussetzungen für die Reaktion und zweitens die Ursachen. Die erste Voraussetzung, besonders für die positive Reaktion, ist diese. Die Übersetzbarkeit der Botschaft. Diese Eigenschaft der guten Nachricht von Jesus Christus ist wahrscheinlich für die meisten von uns so selbstverständlich, dass wir es gar nicht wahrnehmen. Die Botschaft ist nicht kulturbedingt, sondern sie ist kulturübergreifend. Die lässt sich übersetzen in anderen Kulturen. Sie ist in Judentum fest verwurzelt und sozusagen verankert. Deswegen gibt es immer so viel Altes Testament in den Predigten von Paulus und Petrus. Das Alte Testament, die heiligen Schriften der Juden, ist sozusagen das Schema, das Gott uns zur Verfügung gestellt hat, damit wir das Leben und Werk Jesu Christi verstehen. Ich habe neulich einen Artikel über die Völkerschlacht gelesen und besonders über die Art und Weise, wie das öffentlich wahrgenommen würde seit dem Völkerschlacht. Und diese Interpretation davon hat sich über die Jahre geändert. Besonders ist das der Fall unter den Sachsen. Denn für sie war das eine peinliche Niederlage. Sie waren auf der falschen Seite in der Völkerschlacht, auf den Seiten Napoleons. Und so war in den sächsischen Gebieten in den ersten 50 Jahren überhaupt kein Feier. Aber dann in den anderen deutschen Gebieten wurde das immer mehr zu einer Art Kristallisationspunkt des wachsenden nationalen Bewusstseins. Es wurde immer mehr so interpretiert und wahrgenommen als Geburtsort oder Geburtsstunde der deutschen nationalen Identität. Natürlich dann später unter den Nazis in einem sehr übertriebenen Sinn. Aber da wollten die Sachsen mitmachen und müssten über ihren Schatten und eigentlich über ihre eigene Geschichte springen und einiges in der Geschichte ausblenden, damit sie teilhaben konnten. Und dann, wie gesagt, haben die Nazis die Deutungshoheit beansprucht und nach ihnen dann die DDR. Immer wieder eine neue Interpretation und Betonung und Wahrnehmen von dieser Schlacht. Dieses Ereignis lässt sich immer wieder neu und sehr unterschiedlich interpretieren. Aber beim Leben Jesu haben wir dieses Problem nicht. Es ist von Anfang klar, wie wir es zu interpretieren haben. Denn Gott hatte über die Jahrhunderte den Weg dafür vorbereitet. Er hat uns dieses Schema gegeben durch Mose und die Propheten, damit wir im Licht von ihren Worten es verstehen. Die Botschaft ist in Judentum fest verwurzelt und verankert. Es ist unverständlich ohne diesen Hintergrund. Ohne das Alte Testament können wir Jesus nicht verstehen. Aber hier ist das Reizvolle, das Geniale. Sie ist nicht auf diesem jüdischen Hintergrund beschränkt oder fixiert oder einbetoniert. Um es anders auszudrücken, man muss nicht Jude werden, um ein Nachfolger von Jesus zu werden. Die jüdischen Gebräuche sind nicht mehr nötig, um Gott zu gefallen. Manche mögen noch hilfreich sein, das haben wir in der englischen Gottesdienst in letzter Woche entdeckt, nachdem wir sozusagen Erntedank im Licht des Laubhüttenfestes gefeiert haben. Keine sind aber absolut erforderlich. Die christliche Botschaft kann daher sehr unterschiedlich kulturell gekleidet werden. Und sie soll unterschiedlich gekleidet werden. In Südamerika soll der Gottesdienst nicht so aussehen wie in Nordamerika. In Afrika soll man gemäß der eigenen Kultur die Botschaft weitergeben, nicht gemäß der europäischen Norm. Und dasselbe gilt für die jeweiligen Länder innerhalb des Kontinents. Diese Übersetzbarkeit ist nicht bei jeder Religion vorhanden, wenn man das auf den Grund geht. Zum Beispiel ein Kernbegriff im Hinduismus ist das Kastensystem. Wie übersetzt man das in anderen Kulturen? Bei Islam ist es besonders ausgeprägt. Man soll Arabisch lernen, denn der Koran ist nur in Arabisch Gottes Wort. Man soll sich kleiden, wie man zur Zeit Mohammeds gekleidet hat. Die Männer sollen wie damals bärtig sein und so weiter, wenn man das auf den Grund geht. Und dann gibt es viele Stammesreligionen, die gar nicht behaupten, global zu wirken. Sie sind nur für die einheimische Bevölkerung. Dass die christliche Botschaft übersetzbar ist, ist eine oft übersehene Voraussetzung für die Weitergabe an anderen Völkern und Kulturen. Übersetzbar in der Sprache, aber auch kulturell und liturgisch und so weiter. Dieser deutsche Gottesdienst muss also nicht genauso sein wie der englische. Hauptsache ist, ihr findet geeignete Wege, Menschen aus der hiesigen Kultur anzusprechen oder ansprechen zu erreichen und im Glauben aufzubauen. Das war die erste Voraussetzung, die Übersetzbarkeit der Botschaft. Nun, die zweite ist die Überzeugungsarbeit der Botschafter. Und in diesem Fall Paulus und Barnabas. Hier fasse ich mich relativ kurz. Ich will nur darauf hinweisen, dass Paulus und Barnabas in diesem Text allein auf mehrere Wege versuchen, Menschen mit der Botschaft vertraut zu machen. Sie sprachen mit ihnen und redeten ihnen zu. Die versuchten, sie zu überzeugen, zum Beispiel. Sie sagten offen heraus, sie sprachen sehr mutig. Euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Anderswo hören wir, wie sie lehren und erklären und erläutern und diskutieren. Sie versuchen mit allen Mitteln, Menschen zu überzeugen. Wobei, ich muss mich ein bisschen korrigieren, nicht mit allen Mitteln. Denn sie legten sehr viel Wert darauf, dass sie keinen Druck ausübten, dass sie keine Manipulation benutzten. In 2. Korinther 4 sagt Paulus 2 und 3, wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Das wäre eine gute Zusammenfassung, was wir hier lesen. Die Offenbarung der Wahrheit, die legen sozusagen die Wahrheit auf dem Tisch, damit jedem Mensch vor Gott das überlegen kann. Es geht also nicht bloß um Predigen. Das Sehen des Wortes tun sie verschiedenartig. Sie sehen das in vielen leben in unterschiedlicher Art und Weise. Aber es geht nicht ohne Predigen. Und es gibt welche, die sagen heutzutage, da soll man lieber nicht predigen, weil dies kulturell nicht mehr passend ist in unserer Gesellschaft. Es ist heute nicht beliebt, wenn jemand behauptet, die allgemeingültige Wahrheit zu haben. Deswegen sollte man ein autoritativer Monolog vermeiden. Diese Meinung teile ich nicht, aber die Zeit reicht nicht aus, um dies zu begründen. Ich kann euch nur darauf hinweisen, dass ich 2 englischsprachige Predigten im Juli darüber gegeben habe und ein deutschsprachigen Seminar beim Evangelium 21-Konferenz im April. Und das könnt ihr alle nachhören, wenn ihr wollt. Ich weise zunächst nur auf dieses Muster hin. Paulus hat immer gepredigt, als auch das Wort in unterschiedlichen anderen Art und Weise weitergegeben. Wir sollen auch also fantasiereif sein in unseren Bemühungen, die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Und dabei sollen wir auch nicht vergessen, dass zur Überzeugungsarbeit gehört auch Lebensstil, wie wir miteinander und mit anderen umgehen. Menschen lesen die verkörperte Botschaft in unserem Leben, bevor sie die gesprochene Botschaft hören. Und man hofft, dass die Verkörperte die Herzen öffnet für das Gesprochene. Und das Wort des Herrn wurde weitergetragen durch das ganze Land. Davon sind wir heute in diesem Gebiet weit weg. Aber wir wollen arbeiten dafür und wir wollen beten, dass es immer mehr von unseren Tagen und von unserer Region gesagt werden kann. Das Wort des Herrn wird weitergetragen. 2 Voraussetzungen also. Übersetzbarkeit der Botschaft und die Überzeugungsarbeit der Botschafter. Aber diese reichen nicht allein, um Menschen zum Glauben zu bringen. Was darüber hinaus nötig ist, können wir von meinem 2. Hauptpunkt herleiten, die Ursachen. Erste Ursache, dass es ankommt, ist die menschliche Entscheidungen. Wir sollen nicht versuchen, das haben wir gerade gelesen, Menschen in das Reich Gottes zu drängen. Es muss immer ihre freie Entscheidung sein. Sonst respektieren wir sie nicht als in Gottes Ebenbild geschaffen. Die Verantwortung, sich frei zu entscheiden und wie dies tatsächlich passiert, zieht sich wie ein Leitfaden durch diese Verse. Beim Hinausgehen bat man sie, am nächsten Schabbat mehr von diesen Dingen zu berichten. Am folgenden Sabbat versammelten sich fast die ganze Stadt. Also eine Entscheidung, weiter zuzuhören. Diese sprachen mit ihnen und redeten ihnen zu, sich an die Gnade Gottes zu halten. Wenn sie daran halten müssen, dann ist es ihre Entscheidung, festzuhalten, fortzufahren, in der Gnade Gottes. 46. Ihr haltet euch selbst, 46 heißt hier, da ihr es aber von euch weißt und euch damit des ewigen Lebens unwürdig erweist. Eigentlich wortwörtlich heißt das, ihr haltet euch selbst nicht für würdig. Also ihre Reaktion lässt herleiten, dass sie zu dieser Überzeugung gekommen sind, dass die Entscheidung fast gefallen ist, dass sie nicht würdig sind, dass sie das nicht wollen. 48. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Es war eine Entscheidung, so zu reagieren, denn nicht alle haben so reagiert. 50. Die Juden aber hetzten die angesehenen gottesfürchtigen Frauen und die Vornehmen der Stadt auf und brachten es so weit, dass es zu einer Verfolgung kam. Man verjagte sie aus dem Gebiet. Das war eine Entscheidung, nicht mehr zuzuhören. Das ist die eine Ursache für die menschliche Reaktion, ob positiv oder negativ, die menschliche Entscheidungen. Jeder, auch heute, ist Gott eine Antwort auf das Gehörte schuldig. Aber es gibt auch eine zweite Ursache. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich nur die erste Hälfte von 48 zitiert habe. Diese erste Hälfte ist normalerweise unumstritten. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Aber anders ist es mit der zweiten Hälfte. Alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Hier haben wir die zweite Ursache, die göttliche Vorentscheidung. Wo es heißt, die zum ewigen Leben bestimmt waren, ist auch ein Wort, das man benutzen könnte, um einen Mensch in ein Buch einzutragen. Und man denkt vielleicht an das Buch des Lebens, was in der Offenbarung erwähnt wird. Jeder muss in dieses Buch eingetragen werden. Und dieser Aspekt kommt in der Schrift immer wieder vor. Dieses Aspekt der göttlichen Vorentscheidung. Einige Kapitel später heißt es von Paulus, denn ich bin mit dir, niemand wird dich antasten. Entschuldigung, das ist ein Wort von Gott an Paulus. Denn ich bin mit dir, niemand wird dich antasten und dir Böses antun. Ich habe nämlich viel Volk in dieser Stadt. Das als Paulus gerade angekommen ist und keine sich bekehrt haben. Aber Gott sagt schon, ich habe viel Volk in dieser Stadt. Er hat die Vorentscheidungen getroffen. Ich werde diese ganze Thematik nicht ausführlich behandeln. Ich will nur eines betonen. Beide Seiten, beide Aspekte sind in der Bibel vorhanden. Beide Seiten müssen in unserem Denken einen Platz finden, den richtigen Platz finden. Beide sind gleichzeitig 100% wahr, auch wenn das unsere Logik sprengt. Und wir müssen aufpassen, dass nicht eine oder andere Seite in unserem Denken unterbetont oder überbetont wird. Oder wenn eine Seite oder andere bewusst oder unbewusst ausgeschlossen wird. Oft ist es die Kehrseite, die für vielen ein Stein des Anstoßes ist, dass die Vorentscheidungen bei manchen Menschen negativ ausgefallen ist. Als ob sie keine Wahl haben. Sie waren bestimmt für nicht ewiges Leben oder nicht das Leben mit Gott. Das ist ein Rückschluss, den viele nehmen von dieser Lehre, aber ein Rückschluss, die nicht ganz stimmt. Denn auch gab es eine menschliche Entscheidung. Die muss man auch stark betonen. Jeder ist für seine eigene Entscheidung verantwortlich. Wenn jemand Nein entscheidet, macht er das nicht nur, weil die Vorentscheidung von Gott so gefallen ist. Er macht das aus eigener Überzeugung, aus eigener Freiheit. Es ist gefährlich, wenn wir diese zwei Seiten, die immer in der Bibel zusammen sind, getrennt betrachten. Es ist sehr wichtig für die Weitergabe der guten Botschaft. Wenn alles Vorentscheidung ist von Gott, dann können wir zu Hause bleiben. Brauchen wir nicht zu evangelisieren. Die Geschichte läutet, glaube ich, bei William Carey. Der war der erste Missionar zu den Indern. Und als er sich vorbereiten wollte und gesagt haben, wir sollen das Evangelium zu diesen Menschen bringen, haben einige super fromme Leute gesagt, wenn Gott will, dass die Heiden zu ihm kommen, dann wird er sich damit beschäftigen. Also bleib zu Hause. So war das Denken damals. Da war die Vorentscheidung völlig überbetont und die menschliche Verantwortung ausgeblendet. Aber wenn alles nur menschliche Entscheidung ist, dass jemand zum Glauben kommt, dann hat keiner eine Chance. Paulus sagt, wir sind alle geistlich blind. Wenn diese Vorentscheidung von Gott nicht da ist, kommt der Heilige Geist nicht in uns und öffnet uns die Augen. Beide Seiten sind absolut wichtig für die Weitergabe der guten Botschaft. Es ist also ein Anreiz zum Weitergeben, weil wir wissen nicht, wer vorbereitet ist. Wir wissen nicht bis zum letzten Tag, wer im Buch des Lebens eingetragen worden ist. So sollen wir wie der Seemann im Gleichnis von Jesus. Er hat wahllos oder willkürlich gesät, überall, weil er wusste nicht, wo Frucht kommen würde. Lässt also nicht nach im Gebet, dass der Saat auf guten Boden kommt, lässt nicht nach in der Überzeugungsarbeit, die unsere Verantwortung ist, damit das Wort des Herrn weitergetragen wird durch das ganze Land, auch bei uns. Und wenn du jemanden kennst, wo du denkst, das ist absolut unmöglich, dass dieser Mensch sich öffnet zu Jesus Christus, dann denk mal an Ananias in Kapitel 9, der eines Tages gehört hat, dass der für ihn unmöglichste Mensch, Saulus der Pharisäer, zum Glauben gekommen ist. Und das konnte er zuerst nicht glauben. Paulus ist Paradebeispiel dafür, dass man nie weiß, wer Gott vorbereitet hat. Und wenn die Verantwortung geteilt ist, also wir haben eine Verantwortung und Gott hat seine Verantwortung sozusagen, dann haben wir einen guten Grund, eifrig im Dienst Jesu und im Dienst unserer Mitmenschen zu sein. Aber nicht nur Grund, eifrig zu sein und uns zu bemühen, wir haben auch Grund, fröhlich zu sein. Wenn wir glauben, wenn wir zum Jesus gekommen sind durch diese Vorentscheidungen Gottes, dann kann niemand uns von seiner Hand reißen. Ihr kennt alle diese wunderbaren Verse von Römer 8. Die sind basiert auf diese Vorentscheidung Gottes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes und so weiter. Und dann später heißt es, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und es scheint, dass die Jünger damals, also die Jünger, die zum Glauben gekommen sind in Antioch, diese Verheißung, diese Gewissheit angenommen haben. Die Jünger wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist, heißt es am Ende unserer Lesung. Möge es uns auch so gehen, voll Freude, voll Heiligem Geist, werden wir uns bemühen, nach dem Muster von Paulus und Barnabas die Botschaft weiterzugeben in unseren Tagen. Amen.